Start. Geht's los. Also. Vater im Himmel, ich will dir dafür danken, dass wir hier sein dürfen und dass du uns die Gelegenheit gibst, uns mit deinem Wort zu befassen. Danke dir dafür, dass wir dass wir es haben dürfen. Ich will dich bitten, dass du jeden Einzelnen, Herr, der wir ganz viel Verschiedenes heute wieder erlebt haben, dass du uns mitnimmst in dein Wort hinein, dass du unsere Gedanken gefangen nimmst unter dein Wort und dass sie geprägt werden dürfen von dir und dass sie verändert, geformt werden dürfen von dir. Ich will dich bitten, Herr, dass du schenkst, dass wir der Berufung näher und näher kommen dürfen, zu der du uns berufen hast. Herr, wir wollen darum bitten, dass du es uns schenkst. Wir sind wie kleine Kinder, Herr, die Gelehrtes bekommen müssen, um was sie überhaupt bitten sollen, was sie überhaupt brauchen. Geschweige denn, dass wir es uns selber irgendwie beschaffen könnten, oder? Ja, wir sind so angewiesen, dass du dich über uns erbarmst und dass du deine Kinder großziehst, dass du in Geduld sie Stück für Stück näher bringst zu dir, bis wir vollendet sein werden in der Herrlichkeit bei dir. Das wird etwas ganz, ganz, ganz Wundervolles sein, ja. Danke dir für diese Station, für diesen Zwischenstopp, den wir heute hier haben dürfen. Amen. Gut, wir sind mittendrin. 2. Mose. Können wieder aufschlagen. Jetzt haben wir über die ersten paar Verse genug Wiederholungen gemacht. Also machen wir nur Vers 5 und 6, nehmen wir nur noch in den Fokus. Aber lesen tun wir ab Vers 1. Trotzdem. Das ist so zum Anlauf nehmen. bei Vers 5 ist dann jeder so reingeschlittert. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, deine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also was wir hier sagen, wie ich das immer wieder zusammenfasse, dass es hier um die Berufung geht. Gott rettet sein Volk und sie haben eine sehr, sehr große und hohe Berufung, die nicht zu hoch eingeschätzt werden kann eigentlich. Wirklich. Es ist so umfangreich. Und es ist gut, dass wir jetzt da viel Zeit schon zugebracht haben, uns damit zu befassen. Und heute wollen wir uns mit dem dritten Begriff hier befassen. Das heißt eine heilige Nation. Die ersten zwei. Was sind die ersten zwei?
Königreich von Priestern.
Das würde ich sagen, ist das zweite.
Eigentum.
Genau, das aus allen Völkern das Eigentum zu sein. Und ich habe es nochmal so zusammengefasst mit drei verschiedenen Punkten. Punkt 1, wem sollen wir gehören? Punkt 2, was sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Punkt 3, wie sollen wir sein? Okay? Also nochmal diese drei Dinge. Wem sollen wir gehören? Was sollen wir tun? Und wie sollen wir sein? Ja. Ich meine, das, wenn man es ein bisschen anderen Perspektive schaut, könnte man es auch anders beschreiben, eine andere Gliederung machen. Jeder macht irgendwie eine andere Gliederung. Es ist einfach nur ein Stück weit eine Stütze. Aber ich hab's mal so eingeteilt. Genau. Nochmal, wem sollen wir gehören? Das erste, das zweite, was sollen wir tun? Und das dritte, wie sollen wir sein? Ja. Und die drei, die hängen auch miteinander zusammen. Die hängen sehr eng miteinander zusammen. Das erste, wie gesagt, wem sollen wir gehören? Das ist Gott. Ja. Wir sollen sein Eigentum sein, sein Besitz. Ist euch euer Besitz wichtig? Oder stellt ihr den vor die Haustür?
Beides ist richtig.
Ja.
Das Fahrrad steht vor der Haustür.
Das Fahrrad steht vor der Haustür, okay, ist richtig. Ja. Aber trotzdem guckst du irgendwie danach, dass das deins bleibt, oder? Das ist wahrscheinlich Fahrradschloss oder so, oder?
Ja, ich habe mein Fahrrad reingeholt, gerade weil ich.
Noch nicht so viel zutrauen.
Das hat mir überhaupt nicht mein Auto, das Ding.
Ah, ja. Okay. Ja, okay, das stimmt. Also, unser Besitz ist uns wichtig in gewissem Maße. Wir müssen natürlich aufpassen, gell, dass er uns nicht zu sehr einnimmt. Aber auf der einen Seite ist es auch, in dem Fall ist es auch richtig, ja. Gott ist sein Besitz wichtig. Er hat, warum ist es ihm noch mehr wichtig? Wenn es ihm geschenkt worden wäre, wäre es ihm schon wichtig, gell? Aber warum ist es ihm noch wichtiger?
Weil er teuer erkauft hat.
Ja, teuer erkauft, ja. Also im Fall vom Volk Israel ist es noch nicht ganz so deutlich, aber spätestens bei uns, gell? Ist da sein eigener Sohn. Das ist höchstmöglicher Preis. Ich frage mich immer, was hast du? Das ist für ein Deal, sein eigener Sohn. Einer sagt, das wiegt so viel Universum auf, kannst du gar nicht sehen. aber es ist okay. Wir werden es nie völlig begreifen. Wir können nur staunen darüber. Er hat sein Volk frei gekauft, hat es erlöst, hat es befreit. Und sie sind aber jetzt nicht einfach nur da, um da zu sein. Einfach irgendwie, ja, mach's dir bequem, setz dich hin. auf der einen Seite ist das schon so. Das ist, das beschreibt die Bibel auch, ein zur Ruhe kommen von den Werken und all das. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es immer nicht so sehr, wie wir es oft sehen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das erste, was Gott den befiehlt, auch den Adam und Eva, das ist auch, dass sie etwas tun sollen, oder? So einen Garten bebauen. Ja. Der Mensch, der ist auf der einen Seite muss er erkennen, dass seine Arbeit, was die geistlichen Güter bei Gott anbelangt, nichts ausrichten kann. Weil er ein gefallener Mensch ist, dass er Gott nie wird beeindrucken können, dass er absolut angewiesen ist auf Gott. Auf der anderen Seite ist er dennoch so angelegt, dass Arbeit ein Teil von seiner Erfüllung auch ist. Ja? Von Anfang an, nicht erst, dass es die negative Seite hat es mit dem Sündenfall bekommen. Ja? Das ist Dornen, Disteln, das ist der Acker gegen ihn arbeitet fast. Ja, so. Und das ist aber nichtsdestotrotz in der Gegenwart Gott dienen zu dürfen, für ihn wirken zu dürfen, das ist das, was großartig ist. Das ist köstlich, das ist gut. Das ist nicht so, auch mit dem Nächsten, was wir uns jetzt befassen, wie wir sein sollen. Denn wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir auch irgendwie beschaffen sein. Du kannst Gott nicht einfach, wie du bist, sondern von Natur aus kannst du ihm nicht dienen. Es geht nicht. Das will ich mit euch jetzt ein bisschen auch entdecken und euch aufzeigen. Ich habe es mal nochmal in einem Satz so zusammengefasst. Manchmal ist das hilfreich. Wir sollen Gottes Eigentum sein, um ihm zu dienen. Das heißt hier als Priester und als Könige. Und seinen Segen weiter vermitteln. Das ist in diesem ganzen Dienst mit drin, haben wir das letzte Mal angeschaut. Dieses Priestertum, das hat etwas mit Verbindung zu tun, Verbindung schaffen. Und dieses Herrschen, über das wir auch gesprochen haben, was ist das für ein Herrschen? Über die Sünde. Über die Sünde, richtig, ja. Und auch, wie wir durch das Alte Testament gesehen haben, durch diese Herrschaft soll Segen vermittelt werden. Ja, es ist auch nicht nur einfach. Dann hast du welche, die dich bewundern und von denen du deine Anerkennung bekommst und so, das sitzt auf dem Thron und schläfst über allen. Das ist nicht das damit gemeint. Das ist auch wiederum wirken, dienen gemeint, dass damit Segen weiterfließt. Ja, das ist das, was die Aufgabe beinhaltet. Seinen Segen weitervermitteln. Also ich sag's nochmal, den Satz: Wir sollen Gottes Eigentum sein, um ihm zu dienen und seinen Segen weiter zu vermitteln. Wozu wir nur in der Lage sind, wenn wir heilig sind. Okay, das ist die Voraussetzung, das ist die Bedingung. Und bei all dem ist der Blick nicht nur ausschließlich auf das Volk Israel gerichtet, sondern, wie wir letztes Mal gesehen haben, auch, wenn nicht nur auf die Juden, auf wen dann noch? Auf die Heiden, auf die Nationen. Ja? Nur damit sich's einprägt, oder zuerst eine Stelle, 5. Mose 28. Das haben wir letztes Mal meines Wissens nicht aufgeschlagen. 5. Mose 28, Vers 13. Und wir sind hier mitten in der ganzen Segensbeschreibung von dem Volk. Und hier heißt es: Und der Herr wird dich, das heißt Israel, das Volk, zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun, die ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich dir heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Okay. Was bedeutet es, Haupt sein? Was bedeutet es, Schwanz zu sein? Kennt das Spiel vielleicht Tellerwäscher, gell? Das ist, der eine ist das Haupt und der andere Tellerwäscher, das Ende der Kette. Ja, ist also ganz klar, eine klare Hierarchie. Aber warum soll das Volk hier herrschen? Wie gesagt, ist es nicht allein auf sie bezogen, sondern es soll Segen fließen, haben wir gesehen. Es soll eine Segensherrschaft sein. Es soll nicht eine Herrschaft sein, wie wir sie heute häufig auch erleben, eine egoistische, sondern es soll eine Segensherrschaft sein. Welche Stelle sagt es nochmal ganz deutlich aus, die wir letztes Mal auch aufgeschlagen haben? Nur damit sich's festigt. Dass der Segen fließen soll, überall hin.
Du meinst nicht 1. Mose 11, oder?
Nee, sondern 12. Aber wir schlagen es jetzt nicht auf. Also wir haben es schon wirklich oft aufgeschlagen, deswegen wir schlagen es jetzt nicht auf. Genesis 12, 1, 2 und 3. Ich werde dich segnen und du sollst zum Segen sein. Ich werde segnen alle Völker der Erde. Ja. Das ist diese Verheißung. Und jetzt wollen wir zu dem nächsten eben kommen. Die große Frage ist, wie kann man eben Gottes Eigentum sein und ihm dienen? Wie kann das überhaupt funktionieren? Das hat eine Voraussetzung, wie ich bereits gesagt habe, nämlich, dass man heilig ist. Eine heilige Nation sollen sie sein. Es ist interessant, eine innige Beziehung von der Schrift her, von der Bibel, wenn wir es uns angucken, die ist an eine Voraussetzung geknüpft. Eine legale, innige Beziehung. Was meine ich damit? Ganz zurückblättern. Genesis.
Doch, Genesis.
Ja, das ist so. Das hat mal jemand wirklich gesagt, also, dass es so was weiß ich, wenn man sich so ein paar Kapitel aussucht, sozusagen aus der ganzen Bibel, welche er sich aussuchen würde, und das war aus 5 Kapiteln oder so. Und das, also, hat er gesagt, so Genesis 1, 2, 3, was, am Anfang denkst du, hä? Also es gibt doch noch welche, die wahrscheinlich doch noch wichtiger sind, oder? Aber je mehr, je länger man wirklich unterwegs ist, du kommst immer, immer, immer dahin. hat vieles, vieles seine Wurzel. Genesis 2, Vers 18, schaut mal, das ist die Erschaffung der Frau, ja. Haben wir es oft gelesen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Diese Wendung, die ihm entspricht. Was bedeutet das?
Ja, ich gehe davon aus, dass er hat mit den Tieren irgendwie versucht, ein bisschen Gesellschaft
das zu bekommen. Kommt, ja, genau, das kommt und, ja jetzt dann. Ja,
ja, mhm. und irgendwie danach war er irgendwie allein. Und es war ihm... Deswegen war es so schön, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein meines Gebeins. Ja, dass jemand will wie ich, jemand sein wie ich,
genau,
mit dem ich reden kann.
Richtig, und so weiter. Richtig. Also die ihm entspricht, heißt die so ist wie er.
Ja, genau.
Ja, also ganz kurz gesagt einfach. Und das ist so interessant, gell, beschrieben. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Schaut mal, und dann heißt es, der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Also Gott nimmt hier sich Zeit und Adam soll sie alle benennen, aber geht es nur ums Benennen? Nee, bei jedem Tier ist immer die Frage, passt es? Klappt es? Versteht ihr? Also, ist immer auf dem Prüfstand. Kommt der Affe rein. Aber passt? Ah, nee, passt nicht. Kommt Giraffe rein. Nee, passt auch nicht. Ich meine, aber ganz ehrlich, wusste Gott es nicht? Na klar, wusste er es. Ja? Es ist nicht so, dass Gott jetzt Plan A, B, C, D. Er wusste es ja. Also, worum geht's? Warum macht Gott das? Er hätte es doch gleich machen können, die richtige.
Ja, dann wird es wertvoller vielleicht.
Vielleicht, ja. Das könnte noch ein Grund sein.
Ich finde es, also das soll einfach klar demonstrieren und darstellen, dass es schlecht ist, alleine zu sein.
Auch, ja, das ist durch den ganzen Abschnitt her, wird es klar, wobei das jetzt keine allgemeine Regel ist. Ja, also wir können sagen, es ist eine allgemeine Regel, aber es gibt viele Ausnahmen davon. Ja.
Was ist genau die Frage?
Die Frage ist, warum geht Gott diesen Weg?
Mit Adam.
Warum bringt er alle Tiere zu ihm? Er hätte ihm auch die Frau zur Seite stellen können und dann sagen, er macht das mit den Namen. Versteht ihr, was ich meine? Warum nimmt er den Umweg über die ganzen Tiere, bis er zu Eva kommt? Weil er muss es nicht vorher herausfinden, wer passt und was er machen muss, damit Adam eine entsprechende Hilfe hat.
Ja, ich denke, er wollte diese Spannung ein bisschen aufbauen in ihm, dass er, wenn er aufwacht, das ist so froh, dass sie da ist, ja.
Ja, ja, schon. Und aber auch
uns und Gott, dass wir Gott immer ähnlicher werden sollen.
Ja, du machst jetzt schon sehr weiten Ausflug, dass da kommen wir hin, ja. Noch ja. Nicht, nee, nee.
Aber erkennt ist, dass es einfach dann auch schnallt, was bedeutet, dass die beiden geschehen natürlich.
Ja. Es ist aber auch eine ganz klare Lehre, einfach eine ganz einfache Wahrheit. Was vor Gott gar nicht geht, ist Mensch und Tier. Es geht nicht. Es braucht, damit Adam eine Hilfe hat, die ihm entspricht, das findet sich nirgendwo in der Schöpfung. Und das ist eine ganz klare Trennung. Er sagt, vermittelt dem Adam, hey, das passt alles nicht zu dir. Das ist jetzt einfach alle mal klar, dass wir nicht mehr drüber reden brauchen. Versteht ihr? Und da kommen wir...
in 3. Mose kommt sie noch.
Genau. Lass uns das kurz aufschlagen. Wir haben es jetzt in der Bibel gelesen. Mhm. Haben wir das jetzt erst gelesen. 3. Mose, Kapitel 18. Ja, das ist auch das ganze Gesetz. Und das ist auch wiederum interessant, finde ich. Du denkst dir wirklich... warum das eigentlich überhaupt nötig ist, ja, aber hier in Vers 22, das ist interessant, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Greuel ist es, und bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm unrein machst, und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit es sie begattet, es ist eine schändliche Befleckung. Also, so für unser, versteht ihr, für unser, wie man denkt, warum muss das überhaupt da drin stehen? Das ist eigentlich völlig klar. Ja. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo gar nichts mehr klar ist.
Und auch schon damals nicht
klar. Ach, und ist interessant, gell? Schon der Mensch hat sich nicht geändert. Aber,
ja, sagen, ja. Ich finde, die Spanne ist doch ein bisschen sehr weit groß, weil in einem Fall, im ersten Mose, da geht es darum, okay, eine Gehilfin ihm entspricht. Und hier geht es um körperlichen Geschlechtsverkehr.
Ja.
Also ich finde, ich kenne eine Handvoll Leute, die leben alleine und haben zwei, drei Katzen als Haustiere. Und da sage ich gerne, also immer Katzen sind Haustiere.
Richtig, ja.
Und Hunde sind lieb und Pferde können Gehilfen sein in der Ackerarbeit.
Ja, in der Ackerarbeit schon, ja. Aber nie in dieser innigen Beziehung, wie es für Mann und Frau vorgesehen ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Auf jeden Fall. Ich sage, der Unterschied zwischen den zwei Sachen ist ein bisschen sehr groß.
Das ist richtig, nur dieses Prinzip, worum es geht, wo innige Gemeinschaft stattfinden soll, da muss eine Entsprechung da sein. Da muss eine wesensmäßige Entsprechung da sein. Und das ist das ganz Interessante ist, darf weder eine 1:1 Kopie sein, also das, versteht ihr, er hat ihm keinen Mann gegeben, Adam hat nicht einen Mann zur Seite gestellt bekommen. Also das heißt, es ist keine 1:1 Entsprechung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht etwas wesensmäßig anderes.
Das Wort Gehilfe ist eigentlich Ergänzung.
Ja.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall, wir merken, es ist etwas, wo sich wesensmäßig entsprechen muss. Und alles, wo eine ganz tiefe, innige Beziehung stattfindet, ja, meinetwegen kannst du zu deinem Pferd auch eine Beziehung haben, aber das ist, darüber reden wir nicht, das ist keine tiefe, innige Beziehung. Also zumindest ist das von Gott her nicht in dem Sinne gedacht. Ja, und spätestens da. Genau, genau. Und wo wir merken das, denke ich, auch da, wo ein Hund zum Beispiel so einen Platz ausfüllt. Jeder normal empfindende Mensch sagt, der gehört da nicht rein. Dass der im Bett schläft, dass der, versteht ihr, all diese Sachen, eigentlich ist das, ja, wie dem auch sei. Wollen wir nicht zu weit weggehen. Da drin steckt eine Lehre für uns. Wenn wir das nämlich aufs Geistliche übertragen. Ganz vieles, was Gott in unserem Leben anordnet, das hat eine geistliche Bedeutung. Denn man kann mit Gott nicht Gemeinschaft haben, wenn man, versteht ihr, andere Kategorie ist. Wenn Gott Gott ist und Mensch Mensch ist. Das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Auf der anderen Seite geht es auch nicht. Es geht eigentlich nicht von der ganzen Natur Gottes her, dass zwischen Gott und einem irdischen Menschen, der gefallen ist, eine Beziehung stattfinden kann. Es geht nicht, weil sie wesensmäßig komplett anders sind. Verschieden. Es ist ein Gräuel vor Gott. Es geht nicht. Auf der anderen Seite, was Gott auch niemals duldet, ist neben sich eine 1:1 Kopie. Sodass keine anderen Götter neben mir haben. Okay? Also wir sind dann wieder in so einer Spannung drin, wo wir merken, es muss sich auf der einen Seite entsprechen, aber es darf auf der anderen Seite nicht etwas Wesens, die 1:1 Kopie sein. Das ist eine Lehre für uns, eine geistliche Lehre. Wie kann es dann aber möglich sein? das ist, denke ich, vieles davon, was uns wirklich klar ist. Ich will es nochmal, dass wir ein bisschen durchgehen durch das dritte Buch Mose und gerade diesen Aspekt auch der Heiligkeit eben entdecken. Warum müssen wir heilig sein? Warum ist es eine Voraussetzung, um Gottes Eigentum zu sein und ihm zu dienen? Schauen wir. Dritte Mose, Kapitel 11 ist das. Und das ist der Tenor, man könnte sagen, das ist wirklich der Refrain, der sich durchzieht durch das dritte Buch Mose. Und wir schlagen von all den fünf Stellen, die ich da entdeckt habe, vielleicht gibt es sogar noch mehr, schlagen wir nur drei einfach auf, damit ihr merkt, dass es sich permanent wiederholt. 3. Mose 11, Vers 45. Vers 44. Mhm. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Seht ihr das? Mhm. Gott ist heilig, sagt, wenn wir irgendwie zusammenkommen wollen, dann müsst ihr heilig sein. Es geht nicht anders. Euer Wesen muss heilig sein. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch alles Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Es ist wieder ein ganz, bisschen anderes, ganz anderer, ja, Zusammenhang, aber dieser Tenor, der bleibt gleich. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also, sehen wir Tenor, weiterblättern, Kapitel 19, Vers 2. Kapitel 19, Vers... Nee, Vers 1 ist es sogar schon. Nee, doch, das ist Vers 2. Die 1 fehlt, gell? Und der Herr redete zu Mose. Redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Weiterblättern, eine Seite, Kapitel 21, Vers 8. Und du sollst ihn für heilig achten, denn das Brot deines Gottes bringt er dar. Er soll dir heilig sein, denn heilig bin ich, der Herr, der euch heiligt. Also, wie gesagt, wir könnten noch zwei weitere Stellen aufschlagen, wo das immer das gleiche Muster. Ihr sollt heilig sein, warum? Weil ich heilig bin. Und das bedeutet, wenn da eine Beziehung stattfinden soll, müsst ihr heilig sein, denn Gott wird nicht unheilig werden, oder? Also das heißt, bei uns muss was passieren. Bei uns muss was passieren. Will aber noch mal einen Schritt zurück machen. Was denkt ihr, was bedeutet das, dass Gott heilig ist? Wir haben oft so, setzen viele Dinge voraus, man weiß ja, was man spricht. Aber ich mag das mal immer wieder, dass wir uns Gedanken, was heißt es eigentlich?
Dass er sündlos ist, dass er souverän ist, dass er Autorität ist.
Ja, also sündlos also auf Fehler jeden macht, Fall, keine Fehler auch macht.
Dass man nicht anmaßen kann, ihm irgendwie vorzuwerfen, dass er mit einem schlecht umgeht oder schlechte Wege gehen lässt. Also, oder das, was im Leben kommt, dass man dagegen aufbegehren muss oder ihn dafür schuldigt.
Ja, also da hat ja dieser Aspekt der Perfektion ist da auf jeden Fall ganz stark drin. Ja? Keine Fehler machen, wie du gesagt hast, sündlos sein, das ist richtig. Was steckt noch da drin in diesem Begriff, dass Gott heilig ist? Wenn die Bibel sagt, Gott ist heilig, was wird damit transportiert, ausgedrückt?
Weit weg von uns.
Oh, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, er ist weit weg von uns. Ja? Warum?
Weil wir es halt nicht sind.
Siehst du schon wieder, gell? Ja. Weil wir es nicht sind. Also, die Heiligkeit Gottes, das drückt diesen Gedanken der Abgeschiedenheit aus. Weg.
Transzendenz war da, ja, große Wort.
Ja, okay. Ja. Okay. Also es ist ein nicht nur einfach, dass er perfekt ist, sondern diese Perfektion und sein ganzes Wesen, diese Heiligkeit, die scheidet ihn von den Menschen. Die trennt ihn. Es ist weit, weit, weit weg. Ihr kennt diese Stelle, denke ich, 1. Timotheus Kapitel 6. Könnt ihr gerne nochmal mit mir aufschlagen. 1. Timotheus Kapitel 6. Paulus ist hier mitten drin, den Timotheus zu pushen. Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Er beschwört ihn nochmal. Passt darauf auf. Hüte das. Bewahren, bewachen ist das. Das ist aufpassen auf etwas. Bis Jesus wiederkommen wird. Und diese Erscheinung, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige. Der Herr der Herren. Wir sehen, was er hier tut. Stichwort Sonntag, Soli Deo Gloria. Der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre, die ewige Macht. Amen.
Ja, auch von heute.
Mhm, genau. Also, seht ihr, was hier ausgedrückt wird, dass nämlich Gott komplett abgeschieden ist, ein unzugängliches Licht bewohnt. Es ist etwas, wo du, wenn du hinstehst, du würdest nicht hinkommen. Hm. Ich finde die Stelle in Offenbarung 20 so genial, wo es heißt, vor seinem Angesicht fliehen Himmel und Erde. Ja, also das ist kein Aushalten noch. Das ist kein Aushalten direkt in seiner Nähe, weil er heilig ist. Der Stelle muss ich echt sagen, da muss man stehen bleiben. Ich habe jetzt wirklich Zeit damit zugebracht, zu sagen, hey, das muss ich erstmal verstehen. Weil wirklich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, ist Gott zu einem Supermensch klein gemacht worden. Ja gut, der kann alles, der ist überall da. Ja, aber letztendlich in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften ist er zu Supermensch gemacht worden. Und ach, das ist viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Viel zu wenig. Steht hier das ganze Alte Testament und alles das, was wir jetzt eigentlich lesen, das wird permanent, wird es uns eigentlich erstmal vermittelt und nahegebracht. Gott ist heilig und du kannst nicht so kommen, wie du bist. Opfer, reinigen, das verunreinigt dich, das verunreinigt dich auch und das nächste auch. Alles auf Schritt und Tritt. Gestern hat jemand gesagt, ja, dann muss ja dauernd opfern. Ja, ist letztendlich so. Ist auch letztendlich so. Und das ist die Botschaft, die vermittelt wird.
Kein Wunder, dass sie verzweifelt sind.
Es ist kein Wunder, dass sie verzweifelt sind, nur dass sie den falschen Ausweg gesucht haben, dass sie dann gesagt haben, dass sie es hingeschmissen haben und dass sie nicht, wie David gesagt haben, Herr, wenn du Sünde nicht vergibst, dann und gesagt, oh, schicke den Retter. Wie der Wächter auf den Morgen warte ich. Also, und das ist aber eine ganz wichtige Tatsache über die Heiligkeit Gottes, die wir verstehen müssen. Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns will, wo er uns haben will, dann müssen wir wissen, was Heiligkeit Gottes bedeutet. Das ist interessant, oder? Also, wenn wir jetzt aufgerufen sind, heilig zu sein wie Gott, was bedeutet es dann auch?
Dass wir im Grunde auch nicht in diese Welt hier reinpassen.
Ja, genau. Absolut. Ja. Okay, also das ist, ich denke, das ist wichtig. Er hat uns aus dieser Welt heraus errettet. Und wir sind kein Teil mehr. Wir sind kein Teil mehr dieser Welt. Und da muss eine klare Trennung da sein. Und gerade auch in unserem christlichen Denken heutzutage geht das unter. Denn wir versuchen, cool zu sein und zu kopieren. Und versuchen, dass die Welt doch auch sieht, dass wir kein Deppen sind. Wir sind ja, es kann auch keine Hinterwäldler, gell? Was ich mit euch einfach noch jetzt Zeit zu bringen möchte, auch in Anbetracht dessen, wir sind in dieser Zeit des Fastens, Gebet, Buße, wo und wie zeigt sich das praktisch bei uns?
Zeigt sich was?
Das Heiligsein, das Gott zu uns sagt. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Wie und wo kann sich das zeigen? Vielleicht habt ihr auch Bibelstellen im Kopf.
Aber ich denke, das eins ist, was wir nie machen dürfen, wenn wir von Heiligkeit und Christen sprechen, dann hat es zweierlei.
Mhm.
Und diese eine ist, wo wir vor Gott die Heiligkeit Christi bekommen.
Absolut.
Und da, das ist, was wir haben.
Ja, ja.
Und wir versuchen in diesem Leben hineinzutreten im Macht des Geistes, ja. Mm. Aber was wir nie, und da kommen, da haben wir wirklich Schwierigkeiten, ist, wenn wir die zwei verschiedenen Heiligkeiten mischen.
Mm.
Wenn wir denken, oh, meine Leistung fehlt und deswegen ist mein Heil im Risiko, sozusagen. Das ist so. Ich meine nur zu sagen, dass wenn wir Heiligkeit
absolut
davon sprechen, sollen wir immer
ganz klar
zwei im Kopf haben.
Das ist ganz klar. Wir legen immer einen gewissen Schwerpunkt. Also deswegen, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber es ist ganz, ganz, ganz klar. Heilig sind wir bereits vor Gott. Mhm. Versteht ihr? Also es ist nicht etwas, wo wir jetzt anfangen, heute dran zu arbeiten und das dann in 20 Jahren hoffentlich erreicht haben. Wir sind in Christus bereits 100% heilig vor Gott. In ihm. Wenn wir ihn nicht haben, ungefähr 0%. wenn wir ihn haben, dann sind wir volle 100% heilig vor ihm. Versteht ihr, das ist das wunderbare Geheimnis. Deswegen sage ich immer, ohne Christus hast du gar nichts und mit ihm hast du alles. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Aber nichtsdestotrotz, was das nicht bedeutet, ist, dass wir diese Freiheit und diese Lösung, die wir jetzt haben, im Prinzip als Deckmantel der Bosheit oder als ein Freibrief zu all dem, ja, benutzen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist, wo ich... Ja, genau, dass wir verändert werden, durch das, damit wir erkennen, was das Gute und was das Wohlgefällige ist. Ja. All diese Dinge. Aber gerade da legt das Neue Testament auch häufig wirklich einen Schwerpunkt, uns anzuspornen, diese Heiligkeit zu wachsen. Okay. Und das war jetzt eher dieser Schwerpunkt, den ich heute setzen möchte. Und ich will wirklich fragen, wo zeigt sich das oder wo sollte sich das zeigen? Und wie? Habt ihr Ideen?
Wo sich zeigen sollen, die Dinge herrscht schon lange eine zwischenmenschliche Begegnung.
Mhm.
Und einfach sagen wir mal, wie gehen wir miteinander um?
Ja.
Das ist also, denke ich nur, wenn ich gut miteinander umgehe, wenn wir diese Heiligkeit in uns haben und die ausstrahlen.
Mhm.
Sonst, aber selbst da wird man natürlich immer wieder sündig, das ist keine Frage, aber nur dann geht es, das funktioniert es, denke ich nicht.
Mhm. Okay. Mir ist ein, oder sag, du wolltest.
Ich würde sagen, auch wenn mir selber immer klarer wird, wie ich wirklich ticke, also wenn mir Gott schenkt, zu sehen, wie dreckig ich bin oder so, ja, und was in mir drinnen ist, dann wird das, was er tut, ja auch, oder was er getan hat für mich, umso größer, dann ist diese Bedürftigkeit, ihn zu brauchen, noch viel größer. Mhm. Oder überhaupt nur durch ihn auch heilig sein zu können.
Ja, richtig.
Was ich so, finde, noch zeigen könnte, außerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen, in allem Möglichen, im Umgang mit Zeit, im Umgang mit Geld, zum Beispiel, oder manche Leute sagen, ja, ich brauche jetzt unbedingt ein schönes, großes Auto und das und das und das und das muss es haben. Oder man könnte sagen, ja, ich habe halt ein Auto, okay, und ich brauche es und ich bin froh und dankbar und wenn ich es dann irgendwann mal nicht mehr habe, dann habe ich halt keins, aber ich bin Kind Gottes.
Mhm. Ja, absolut. In dem, wie man die Dinge und das, was Gott einem als Verwaltung anvertraut hat, wie man das bewertet und wie man damit umgeht. Versteht ihr, für Menschen, die Gott nicht kennen und die nach ihrem eigenen Fleisch, nach den Begierden leben, für die ist eine Station, dann kommt das nächste, was man hat, und dann kommt das nächste. Und das kommt, aber das ist uns auch nicht ganz fremd, gell? Heiligkeit zeigt sich darin, dass Besitz und Dinge, die wichtig zu sein scheinen, diese Welt, dass die ihren Bedeutung verlieren, an Gewicht verlieren. Das ist ein Teil von Absonderung von dieser Welt, versteht ihr? Dass wir nicht an dieser Welt hängen, dass wir nicht daran gebunden sind. Seht ihr das? Wir haben gesagt, Heiligkeit ist Absonderung ein Stück weit. Wir können und sollen uns nie komplett rausbeamen ins Kloster. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz aber zeigt sich das auch auf diese Art und Weise.
Ich denke auch einfach ganz praktisch in diesem Versuch, Jesus ähnlich zu werden. Man sieht dieses Abbildung im Neuen Testament von Jesus. Man versucht, und wir werden einen Tag wie ihn sein. Und Johannes schreibt, da wenn wir diese Hoffnung in uns haben, reinigen wir uns.
Ja, genau. Mhm. Ist gut. Ja, richtig. Mir ist zum Beispiel eins, lass mal Epheserbrief aufschlagen. Das hatten wir neulich schon, im Gemeinderat, glaube ich, war das. Das heißt hier in Epheser 4, Vers 29. Ich finde, das ist zum Beispiel ein echt guter Ausdruck, was es bedeutet, wie Heiligkeit sich zeigt. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Irren Gnade gebe. Was ist ein faules Wort, was würde ich sagen?
Fluchen.
Oder schon, schon einem auch nur irgendwie nah oder sowas zu sagen.
Also ja, also was bedeutet faul in dem Zusammenhang hier?
Das hat nicht Art.
Ja, aber einfach nur von diesem Begriff. Faul kann ja bedeuten, dass jemand einfach nicht fleißig ist. oder
nee, ich glaube, faul ist eher wie schlechtes Obst.
Oder genau. So. Genau, stimmt. Genau, also.
Oben.
Ja, genau. Also, was bedeutet die Bedeutung ist etwas, was in sich schlecht und ungenießbar ist und was sogar einen negativen Effekt auf anderes haben kann, was nebendran liegt. Ja. Das finde ich wirklich ein Wort, das etwas anrichtet bei jemand anders, das zum Gären und zum Faulen bringt. Boah. Gucken wir oder weiter, ein bisschen weiter unten hier. Ja, Vers 3 im 5. Kapitel. Das ist dann Vers 4 eigentlich. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Also das heißt, es ist komisch, wenn man es dort mittendrin liest. Nochmal Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Schaut mal, wie es Heiligen geziemt. Das ist interessant, gell? Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Das klingt immer, das mit diesem erhobenen Zeigefinger, gell? Passt ja auf, dass du nicht einmal irgendwie lachst, wo es nicht angebracht wäre oder so, ja.
Späße sind ja okay, aber nicht derbe Späße.
Ja, genau. Und da, aber die Gratwanderung ist auch immer ist schwer, gell? Wenn du einen Witz machst, wenn du irgendwas erzählst, wo sich dann alle wegschmeißen, warum machst du das? Ja? Die Motivation dahinter.
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Ganz häufig blicke hierher, ja. Und ich habe was Tolles zu servieren, ich habe was Tolles zu bringen. Ich habe gemerkt, wir könnten den Jakobusbrief durchgehen eigentlich. Kapitel 1, wo es heißt, der Mensch sei schnell zum Reden, sei langsam. Falsch. Der Mensch sei schnell zum Hören, sei langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Oder Kapitel 3, was die Zunge anrichtet, gell? ich finde, und das ist was, was mir auch wichtig geworden ist in letzter Zeit, wie wir sprechen und wie wir reden, daran muss ich eigentlich zeigen, dass wir Heilige sind. Manche versuchen, wiederum manche versuchen, so eine Kostensprache sozusagen zu adaptieren und versuchen, dadurch irgendwie anzukommen bei anderen. Ich sag, bei uns muss man nicht eine künstliche Sprache feststellen, wo jeder über irgendwas redet, man es aber nicht keine Ahnung hat, worüber man eigentlich spricht. Und einfach, wo man eine Sprache hat, um wiederum, um sich selbst irgendwie fromm hervorzutun oder irgendetwas. Aber selbst unsere Worte und unsere Sprache, die wir wählen, die müssen schön sein. Die müssen das dekorieren. Die müssen den Hörenden Gnade geben.
Ein Wohlgeruch.
Ja, gell? Das ist etwas, wo ich finde, das zeigt sich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr deutlich in unserem Alltag. Ja. Was denkt ihr, wo zeigt sich's noch? Es ist sehr viel, gell, wo sich das dran zeigen kann. Aber ich möchte wirklich, gerade angesichts der Tatsache, dass wir auch in dieser Woche uns befinden, dass wir es ernst nehmen und dass wir uns selbst auch, das ist für mich wichtig, ihr Lieben. Wie fange ich an, das zu beschreiben? Wenn du das, was wir zum Beispiel jetzt durchgegangen sind, wenn du das mit einem Ungläubigen, wenn da jetzt ein Ungläubiger dabei sitzt, jetzt, ja, alter Schwede, sind die verklemmt, die leben ja voll unter einem Joch. Versteht ihr, was ich meine? So eine Last. Die ganze Zeit musst du aufpassen, was du redest. Die ganze Zeit musst du aufpassen, was du machst. Du musst die ganze Zeit aufpassen auf deine Gedanken. Versteht ihr? Alles, was die Bibel uns sagt, wo sich das zeigt, eben diese Heiligung. Wie ist das für uns?
Wir müssen das ja gar nicht produzieren. Das bewirkt ja Gott auch in uns.
Richtig, ja.
Also es ist so, dass er für uns das gemacht hat, dass wir glauben können.
Ja.
Und ich habe letztens gehört, und das fand ich ganz klasse, dass er uns mit diesem Geschenk auch die Kraft gegeben hat. Also diese Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde.
Ja.
Und mit dieser Kraft, da, also das scheint sich zu widersprechen, dass man doch was tut, aber es ist diese Kraft, die uns das ermöglicht.
Deswegen sage ich, sola gratia, als ich das gepredigt habe, allein die Gnade, wenn wir es am Ende rückblickend schauen, dann werden wir sagen, was, ich habe nichts gemacht, er hat alles gemacht.
Ja.
Und nichtsdestotrotz sagt die Bibel, wir haben eine Verantwortung und tut es, macht es.
Ja, diese Philipperstelle, die gefällt mir so gut, wo er dann sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Also das ist die Tatsache, dass auf jeden Fall, dass er das alles gemacht hat, aber das ist doch so ein Kampf, oder? Ja, ein Kampfpreis.
Ja, genau. Aber worum es mir geht, ist es für uns so, boah, jetzt muss ich schon wieder mir Gedanken machen, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe oder was auch immer. Ist es so mehr eine Last oder ist dieses Heiliger werden? Das ist eigentlich genial.
Also ich bete zum Beispiel, dass ich diese Agape-Liebe von ihm habe bei meiner Arbeit, also für die Kinder, für die Eltern und für meine Kolleginnen. Und also die ist ja eigentlich auch schon in unsere Herzen ausgegossen, steht ja in der Bibel drin. Und ich bemerke immer, dass er die mir schenkt. Und dann ist die einfach da. Und das geht dann irgendwie von alleine irgendwie.
Ja. Also was ich nur ausdrücken will, ihr Lieben, das ist nicht ein Joch. Also zumindest nicht so eins, wie wir uns vorstellen. Ihr sagt, das ist leicht, das ist sanft, das ist gut.
Ja.
Und wenn wir wirklich auferstanden sind aus den Toten, dann müssen wir sagen, ey, das ist köstlich, das ist richtig, 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 richtig gut.
Obwohl es gleichzeitig so dermaßen unerreichbar scheint.
Ja, letztendlich in der Perfektion ist es auch so. Wer wird Christus perfekt widerspiegeln auf der Erde? Nie irgendjemand. Und trotzdem ist es so wichtig, und das, wo uns letztendlich auch der erste Petrusbrief, habe ich jetzt durchgepredigt, und etwas, was ihm wirklich aufgefallen ist, wie er permanent die vorwärts bringen will. Er will sie nicht nur überzeugen, irgendwie dabei zu bleiben, sondern er will gleichzeitig sie weiterschieben, weiter, und sagt, strebt und kämpft, lauft. Das ist wirklich auch die direkteste Verbindung, sage ich mal, zu dem Ganzen aus 3. Mose, was wir gelesen haben, Kapitel 1, Vers 14, ihr kennt das ja. Gell? Was für mich aber auch interessant ist, es gibt, denke ich, keinen Brief, der mehr über unser Verhalten gegenüber Ungläubigen spricht, mhm, und unser Verhalten innerhalb dieser Welt. Versteht ihr? Was das Verhalten in der Gemeinde anbelangt, sagen auch sehr viele, oder der Familie oder so, oder unser Verhältnis zu Gott. Aber was unser Verhalten in dieser Welt anbelangt, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr noch einen Brief, der noch mehr darüber spricht. Aber 1. Petrus ist wirklich viel. Wirklich viel. 1. Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht im Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht doch geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und dann wieder der ganze Bezug auf Christus und auf sein Werk, das dürfen wir niemals ausklammern. Aber das soll uns dahin bringen, Kinder des Gehorsams zu sein. Uns nicht anzupassen. Ist interessant, wenn ihr einen Brief schreiben würdet, wo es um das Verhalten des Christen in der Welt geht. Worauf würde ich den Schwerpunkt legen? Heutzutage ganz oft, ja, missionieren, das Evangelium predigen, verkündigen. Das hat da alles, das ist wirklich alles ein Teil davon. Aber das, worauf der Brief, der sich am meisten damit befasst, den Schwerpunkt legt, seid heilig, wandelt heilig, spiegelt mein Wesen wider. Das ist unsere Mission, versteht ihr? Nicht allein da drin, dass es sich daran erschöpft. Ich sage immer, das Evangelium ist an den Schuhen angezogen. Und das wartet, bis das losplatzen kann von uns, ja, auf diese Gelegenheit. Aber ganz oft ist es, wie 1. Petrus dann auch wieder schreibt, Kapitel 3, Vers 1, ohne Worte. Ohne Worte. Weil es oft so verhärtet ist, dass du schon gar nichts mehr bewirken kannst. Ja, also das sind die Frauen mit den ungläubigen Männern, ja. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frau gewonnen werden. Indem sie was für einen Wandel angeschaut haben, dass der genauso ist wie ihrer, angepasst, cool, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Und dann beschreibt er den Schmuck, wie sie sich schmücken, gell, und so weiter. Das ist, ehrlich, das ist das Zeugnis. Das, wie gesagt, das zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Dann geht es um Unterordnen. Kapitel 2, Vers 18. Was geht es da die ganze Zeit? Wie zeigt sich Heiligkeit? Auf den Tisch klopfen? In Unterordnung. Wahnsinn. Ich sage, der ganze Brief, der ist eigentlich davon voll. Wiederum Kapitel 4, Vers 3. Eigentlich schon noch Vers 1, egal. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästert. Also wir sehen, es ist wirklich etwas, was sich durchzieht und wo er uns aber Mut macht, diese Heiligkeit wiederzuspiegeln. Was bringt es mit sich? Was der 1. Petrusbrief auch sagt? Leiden.
Die anderen werden lästern.
Ja. Aber da ist es für uns so wichtig zu sehen, was ist anziehender? Das ist ein unzugängliches Licht oder die absolute Finsternis? Letztendlich kann es keine Frage geben, wenn Gott uns neue Augen geschenkt hat, wenn er uns gezeigt hat, wohin dieser Weg führt letztendlich, wenn er ohne ihn ist. Also wir könnten wirklich, wirklich noch sehr, sehr viel dazu anschauen, aber meine Bitte ist einfach, jeder, wo wir sind, lass es uns ernst nehmen. Am Sonntag haben wir uns nochmal drüber ausgetauscht, und ich finde es gut, wo jemand gesagt hat, wie bei ihm so ein Wandel stattgefunden hat früher. Allerlei Filme zum Beispiel einfach nur angeguckt, macht überhaupt nichts aus, wenn da gelästert wird, also gelästert ist das Kleinste, ja. Aber mit den ganzen Sexszenen, mit alles, was dort präsentiert wird, und wie jetzt wirklich mehr und mehr ein Wandel stattfindet, dass du das anders wahrnimmst. Darin zeigt sich Heiligkeit, ihr Lieben. Darin zeigt sich Heiligkeit. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig.
Also was mir jetzt, sag ich mal, immer wieder hilft, ist auch, sag ich mal, mit diesem Wissen auch deines die Bibel zu lesen. Entdeckst du ja immer wieder neue Dinge, über die man, sag ich mal, sonst vielleicht drüber weggelesen hat. Es wird ja, gerade so wie wir es jetzt anstrichen haben, oder Heiligkeit wird sehr oft quasi vom Prinzip her angesprochen, aber du liest das nur ein Stück weit drüber weg. Wenn du dann jetzt mal das spürst und dann wird auf einmal so die Nebensätze, die da drunter stehen, dann kriegen die Bedeutung.
Genau.
Und das prägt und das, also, das füllt einen ja dann auch im Prinzip mit den mit diesen Dingen und schärft.
Quasi, ne? Ist so.
Das ist einfach, was die Uni auch gesagt hat. Für mich war es so, ich war früher ein ziemlich gequälter Christ, in dem ich immer versucht habe, so gut ein Christ zu sein wie möglich. Ich habe mich gepeitscht und gequält und ich könnte doch besser sein, ich könnte länger beten, ich könnte das. Und ich war so eine Zumutung für alle um mich herum. Und ich lese einfach von 2. Korinther 3, 17, ich lese einfach vor. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. So 2. Korinther 3, 17, 18. Wir alle aber mit aufgerechtem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Geist, den Herrn. Den Geist. Und wenn du immer deinen Blick auf dich hast, wie heilig bin ich, was habe ich jetzt erreicht, dann bist du im Keller. Und du bist einfach immer.
Na, 100%.
Und so, das ist für mich.
Deswegen war es für mich wichtig, dass wir wiederum zurückwerfen, was heißt es, dass Gott heilig ist.
Ja.
Das müssen wir sehen. Das wird einen Effekt haben, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, wenn wir sein Wesen betrachten. Das wird was mit uns machen.
Ja, genau.
Nicht, dass ich weiß, oh, ich muss jedes Wort abwägen. Ich muss, allein, das kommt von innen heraus.
Ja.
Es geht nicht anders. Allein wenn du von innen heraus von etwas ergriffen bist, dann kannst du etwas anderem nachjagen. Dann wirst du anders beurteilen, dann wirst du anders wahrnehmen.
Ja, du denkst anders,
absolut. Du denkst anders, ja. Und darauf zieht alles in der Schrift ab.
Ja.
Lasst uns wirklich auch heute Abend euch nicht wieder in alles andere verwickeln, sondern lasst uns Zeit nehmen. Wenn ihr die nächsten Tage irgendetwas, was ihr gewohnheitsmäßig tut, auslasst und fastet, dann nehmt euch daran Zeit, diese Herrlichkeit zu betrachten und darum zu bitten und zu flehen auch und zu ringen, Herr, lass mich darin weiterkommen. Ich finde es gut, wie das in diesem alten Lied ausgedrückt wird. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß. Also ich habe keinen großen Glauben. Ich bin darauf angewiesen, dass er es tut. Und dann sind wir bereit, mitten in dieser Welt ein Leuchter zu sein. Dann sind wir bereit, diese Stadt zu sein auf dem Berg. Ja. Das ist gut. Also, das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Das ist sehr, sehr klar, was hier drin steckt. Und ich fand einfach, dass es so in diese Situation hineinpasst. Ich merke, wie es etwas absolut, auch in den Gemeinden, etwas absolut ungewöhnlich ist, dass diese Heiligung, das will ich nicht generell sagen, aber vieles, was sich heutzutage christlich nennt, ja, dass diese Heiligung weit hier nicht zu sehen ist. Ihr Lieben, wenn wir wissen, dass wir einen heiligen Gott haben, lasst es uns ergreifen. Lasst uns danach streben, wirklich. Wissend, dass wir aus uns nichts daraus bringen können. Eine heilige Nation zu sein, was für ein Privileg. Lasst uns beten.
In die Welt bestimmt, dass wir dort auch ein Vorbild sein sollen, dass wir uns nicht durch coole Sprüche, sondern durch unser Verhalten, durch unser anderes Verhalten auffallen sollen, dass die Menschen spüren, hier ist was anderes, hier ist jemand, der anders denkt, der anders handelt. Ja, du siehst, dass wir immer wieder in unsere alte Muster zurückfallen. Und immer wieder da schuldig werden vor dir. Aber du richtest uns auf und dein Sohn ist für unsere Schuld, für unser tägliches Fallen ins Kreuz gegangen. Damit wir heilig sein dürfen. Herr, ich möchte von Herzen dafür danken. Amen.
Ja, Vater im Himmel, wir sind nicht im geringsten würdig dieser Berufung. Ja, wir wollen auch nicht waghalsig sein, wie das Volk damals war und sagen, ja, das wollen wir alles tun. Und wir werden das bestimmt schaffen. Ja, nie im Leben. Du hast es uns auch durch unser eigenes Leben, Herr, durch mein eigenes Leben, hast du es mir sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich gemacht, Herr, dass es nie aus mir heraus kommen wird. Aber danke, dass du diese Berufung trotzdem nicht aufhebst und auflöst und sagst, dann glaubt's nicht, sondern dass du diesen neuen Bund uns gegeben hast, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass wir wirklich verändert werden dürfen. Danke, Herr, für das, was du an Veränderungen in meinem Denken schon gewirkt hast. Danke, Herr, dass die Zahnrädchen bei mir nicht ticken, wie sie bei vielen anderen ticken, obwohl ich weiß, Herr, dass in mir nichts besser ist als in ihnen, aber du hast es gegeben. Herr, ich will einfach darum bitten, dass dieser Prozess und dass es mehr und mehr zunehmen darf. Herr, ja, dass Menschen, wenn sie uns anschauen von außen, dass sie merken, ja, wie lieb wir dich haben und wie wichtig diese Berufung für uns ist, die du über uns ausgesprochen hast, und dass wir sie lieben, dass wir es ernst nehmen. Herr, ich will dich darum bitten, dass du uns immer wieder neu heiligst und reinigst, und uns auch jetzt besonders in dieser Zeit damit die Nase darauf hinstößt, Herr, an welchen Punkten und welchen Bereichen in unserem jeder einzelnen Leben wir da Fortschritte anstreben sollten, Herr. Ich will darum bitten, dass du auch diese Zeit benutzt, Herr, um es uns zu zeigen und uns zu offenbaren, weil wir selbst so blind sind, weil wir selbst so vieles von uns gewohnt sind und überhaupt gar nicht sehen. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns Mut schenkst, dass wir miteinander darüber sprechen können, auch gegenseitig Fehler und Macken aufdecken können, dass wir einander ermutigen können, dass wir einander vorantreiben können und gegenseitig uns helfen können und nicht einfach so tun, als wäre jeder so privat für sich. Ich will dich bitten, dass wir von der Zeit und Energie und Kraft, die du uns gegeben hast, da hinein investieren und Zeit uns nehmen, dich anzuschauen, Zeit uns nehmen, uns von deinem Wort, von deinem Evangelium fassen zu lassen, prägen zu lassen, verändern zu lassen. Herr, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass da ein heiliges Volk da ist, dass da ein Volk da ist, das deine Botschaft nach oben hält und das es ganz klar macht nach außen hin. Lass uns solche sein durch deine Gnade, durch deine Erbarmen. Segne jeden Einzelnen im Nachdenken, segne diese ganze Gemeinde, Herr, die sich in dieser Zeit und in dieser Phase befindet. Ergreife du unsere Herzen. Amen. Mit euch hier zu sein. Echt, danke.